Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 15. August 2022. Einen wunderschönen guten Morgen und einen tollen Start in die Woche. Es scheint so, als hätte Donald Trump die amerikanische Büchse der Pandora geöffnet mit seiner offenen Konfrontationspolitik gegenüber China. Seine Vorgänger hatten noch versucht, bei Gesprächen mit chinesischen Würdenträgern die Gemeinsamkeiten beider Länder und die Wichtigkeit der Kooperation zu betonen. Doch seit Trump gilt China in beiden großen Parteien als der Systemrivale schlechthin. Besonders deutlich wird der Kurswechsel am Beispiel des heutigen Präsidenten Joe Biden. Noch im Jahr 2012 nannte der damalige US-Vizepräsident die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu China bei einem Besuch des damals designierten Regierungschefs Xi Jinping noch mit die wichtigsten Beziehungen zwischen zwei Ländern in der ganzen Welt. Heute hingegen propagiert der US-Präsident ganz offen den Plan, den Systemgegner zu schwächen und schlägt sich im Territorialkonflikt zwischen China und Taiwan zudem auf die Seite des kleinen Inselstaates, inklusive der Drohung, Taiwan militärisch zu unterstützen. Wie sich der Wind zwischen China und den USA in den vergangenen Jahren gedreht hat und wie der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan weiteres Öl ins Feuer geschüttet hat, darüber spreche ich mit dem Welt-USA-Korrespondenten Daniel Friedrich Sturm. Hallo Daniel.
Guten Morgen, Wim.
George W. Bush und Barack Obama haben ja noch versucht, zumindest ein halbwegs positives Verhältnis zu China zu pflegen. Wie sind die Beziehungen in den letzten Jahren so schlecht geworden, wie sie jetzt sind?
Ja, das ist ein Prozess, der viel mit Donald Trump zu tun hat, aber auch ehrlich gesagt mit Joe Biden, denn Joe Biden hat diese doch zunehmend China-kritische oder Peking-kritische Politik von Donald Trump übernommen, Stichwort Strafzölle, aber auch andere Dinge, etwa Kritik an der Verfolgung der Uiguren. Joe Biden benutzt nicht diese aggressive Rhetorik eines Donald Trumps, der ja zum Beispiel im Zusammenhang mit Covid vom China-Virus gesprochen hat. Sowas würde Biden nicht machen. In der Sache aber würde ich sagen, dass die Politik Bidens gegenüber Peking noch härter ist als die von Trump.
Wie hat sich das gerade bei Joe Biden so gewandelt? Er hat ja 2012, als er Vize von Barack Obama war, beim Besuch des damaligen designierten Regierungschefs Xi noch davon gesprochen, dass die Beziehungen zwischen USA und China mit die wichtigsten in der Welt seien. Und jetzt, wie du sagst, hat er fast einen härteren Kurs als Donald Trump. Wie hat er sich da gewandelt? Was gibt's da für Anhaltspunkte?
Naja, die Welt hat sich gewandelt und so wandelt sich Joe Biden mit. Der hat sich ja auch auf anderen Politikfeldern ganz erheblich gewandelt. Das Interessante ist diese Beziehung zwischen Biden und Xi, die ja lange, wie du hast es gerade angesprochen, die ja beide Vize waren. Die beiden haben sich, glaube ich, mindestens 8-mal persönlich getroffen. Sowas hat es eigentlich noch nie richtig gegeben in der Geschichte dieser beiden Länder. Und die USA haben ja diese Haltung gehabt, die auch in Deutschland noch zu spüren ist. Bis heute dieser Gedanke, mit Handel könne man einen Wandel herbeiführen. Nun zeigt sich ja, dass zwar kräftig gehandelt wird, aber dass eben ein Wandel zwar stattfindet, aber in die falsche Richtung. China wird zunehmend autoritärer. Und so gibt es also jetzt doch einen sehr, sehr kritischen Diskurs um China. Das hat ein bisschen schon begonnen unter Barack Obama, sehr, sehr zaghaft. Aber diese allzu freundliche China-Politik, wie sie die Bush betrieben haben, aber auch Bill Clinton, das ist wirklich Geschichte. Und da hat sich Joe Biden gewandelt und er sieht das jetzt doch alles sehr, sehr kritisch. Und das Interessante ist ja, dass die beiden Männer sich wahrscheinlich im November wieder persönlich sehen werden. Da findet ja der G20-Gipfel in Bali statt. Und wenn die beiden da aufeinandertreffen, wird das interessant sein, was die weitere Entwicklung natürlich angeht.
Du hast jetzt gesagt, die Welt hat sich gewandelt in den letzten Jahren, aber auch die amerikanische Politik hat sich ja gewandelt. So ein Besuch wie von Nancy Pelosi hätte es eben 25 Jahre lang nicht geben können in Taiwan. Nun hat sie es gemacht. Biden fand es selber auch nicht so gut. Aber das Verhältnis hat sich dadurch ja noch dramatisch verschlechtert, oder?
Das hat sich verschlechtert. Es hat ja einen solchen Besuch gegeben vor 25 Jahren. Da war der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses auch schon mal in Taiwan. Aber 25 Jahre lang hat es das eben dann nicht gegeben. Und ja, Joe Biden war nicht begeistert von diesem Besuch. Und ich war selbst bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, als sein Sprecher gefragt wurde, unterstützt denn der Präsident diesen Besuch? Das war zu dem Zeitpunkt, als Pelosi gerade dort war. Und da war die Antwort, wir respektieren den Besuch. Wir wissen alle, in der diplomatischen Sprache ist respektieren etwas anderes als unterstützen. Und Joe Biden benutzt jetzt immer diese Formel, es war ihre Entscheidung. Nancy Pelosi selbst hat gesagt, das war ein voller Erfolg dieser Reise. Und sie sagt auch, dass das, was die Chinesen machen, Zitat, das ist das, was sie immer tun. Und sie greift auch Xi sehr an. Sie sagt, er befindet sich in einer prekären Lage. Der habe Probleme mit seiner Wirtschaft, was auch stimmt. Und Pelosi hat Xi sogar attackiert als ein, Zitat, ängstlichen Tyrann. Das ist natürlich schon eine ganz andere Rhetorik, als man das in den USA auch gewohnt war. Man muss ja sehen, die USA sind ja gewissermaßen ein chinesisches Kaufhaus. Wer hier in einen Supermarkt geht, ich will gar nicht von iPhones sprechen, aber Fernseher, Kleidung und so weiter, das stammt eigentlich alles aus China. Und dieser Handelskonflikt hat natürlich die Preise für Verbraucher auch erhöht. Wir haben jetzt hier eine Inflation von über 8% und Joe Biden setzt aber trotzdem diese Strafzölle gegen China fort. Und man muss sagen, Trump hat sozusagen den Schalter umgelegt, aber Biden unterfüttert das jetzt richtig mit Politik.
Eine Konsequenz ist ja auch, dass an vielen Stellen jetzt die Kommunikation beendet wurde. Was bedeutet so eine Funkstille? Einmal für die beiden Länder, aber auch für den Rest der Welt.
Also eine Funkstille, das ist jetzt meine Meinung mal, darf es nicht geben zwischen diesen beiden Ländern. Dafür sind sie zu wichtig und ich kann jetzt nur die amerikanische Perspektive hier wiedergeben. Eine totale Funkstille gibt es ja auch nicht. Also die beiden haben ja auch telefoniert, jüngst wieder im März haben sie auch telefoniert. Also ich spreche von Präsident Biden und von Präsident Xi. Und wie gesagt, bei G20 im November werden die beiden sich auch sehen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es sind jetzt diverse Gespräche ausgesetzt worden von chinesischer Seite. Das war also ein unilaterales Vorgehen. Die Amerikaner argumentieren immer, es gibt so viele Themen, wo wir unbedingt mit China zusammenarbeiten müssen. Ich nenne jetzt nur mal Klimaschutz als Thema, wo dann diejenigen, die das alles noch kritischer sagen, die Chinesen, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, verarschen euch sowieso immer nur. Ihr müsst mit denen gar nicht reden. Aber das ist nicht die Politik der Regierung Biden. Die wollen weiter diese Gespräche führen. Und in der Tat, es sind jetzt diverse Gespräche ausgesetzt worden. Davon hält man hier relativ wenig, weil man das im Grunde als eine Form von Politikverweigerung auffasst.
Könnte an der Stelle auch ein realer Konflikt drohen? Biden hat ja auch gesagt, er wird Taiwan zur Seite stehen, auch militärisch, wenn China dort einmarschieren sollte.
Das ist natürlich eine Gefahr. Die Regierung Biden hat auch gerade mit Blick auf den Besuch von Pelosi gesagt, sie halten an ihrer Politik fest. Die Amerikaner betreiben eine Ein-China-Politik, aber es gibt einen Taiwan Relations Act, wo die USA sich verpflichten, Waffen an Taiwan zu liefern. Man hat bisher darauf verzichtet, ihnen direkte Sicherheitsverpflichtungen zu erklären. Das ist diese Politik, man nennt das der strategischen Ambiguität. Also sie lassen im Grunde da offiziell diese Zweifel offen. Aber die Lage ist natürlich jetzt schon sehr, sehr angespannt nach diesen ganzen Manövern, die stattgefunden haben. Und das geht ja wahrscheinlich auch noch weiter.
Blicken wir abschließend nochmal in eine mögliche Zukunft. Dass Joe Biden sich wieder stellt in 2 Jahren, das ist offen. Es könnte auch wieder zu einer Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump kommen. Wie können sich da von amerikanischer Seite die Beziehungen zu China weiterentwickeln in nächster Zeit? Was denkst du?
Naja, ich erinnere mich an den letzten Wahlkampf, wo Donald Trump immer gesagt hat, also wenn Joe Biden gewinnt, dann wird es eine ganz, ganz schwache Politik gegenüber China geben. Das war natürlich Wahlkampfgeheul. Es ist ja ganz anders gekommen. Wie gesagt, Biden hat im Grunde die Politik von Trump, die sehr, sehr Peking-kritisch ist, fortgesetzt. Er hat sie erweitert, weil Biden, anders als sein Vorgänger, dazu in der Lage ist, auch strategisch Politik zu betreiben. Im Wahlkampf wird das sicher wieder auftauchen. Jetzt aber war Pelosi da und ich glaube, dass der tendenziell isolationistische Kurs der USA wieder stärker werden wird. Im Moment sind die USA ziemlich präsent wieder auf der Weltbühne. Man denke nur an die Ukraine und an die Unterstützung der Ukraine durch Waffenlieferungen. Und jetzt ist dieses Thema Taiwan und China auch wieder präsent. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch jetzt im Wahlkampf bald dass dann doch wieder innenpolitische Themen größeren Raum einnehmen werden. Und dann wird es im Grunde, das ist meine Erwartung, dann werden die beiden Parteien sich sozusagen wieder ein Rennen liefern müssen. Wer ist die isolationistische oder die protektionistischere Partei von Biden? Und noch ein letzter Gedanke jetzt. Joe Biden hat ja jetzt ziemlich viel Geld investiert in Infrastruktur. Ganz in der bewussten Ansage, wir müssen mit China auch hier wettbewerbsfähig sein. Wir können nicht so eine marode Infrastruktur haben, wie wir sie jetzt haben. Jetzt Batteriefabriken, E-Mobilität und so weiter. Das alles, sozusagen diese Investitionen in Amerika und auch dieses Made in America, was Biden immer propagiert, sehr protektionistisch. Das wird sozusagen auch in einem größeren Rahmen gesehen als eine Politik gegen China. Und das ist jetzt sozusagen die Politik, die scheint mir jetzt fachlich und politisch und programmatisch deutlich besser unterlegt zu sein als das, was Trump gemacht hat. Aber man muss Trump zugutehalten. Er hat eben diesen Paradigmenwechsel gegenüber den chinesischen Kommunisten eingeleitet.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es in Amerika weitergeht und natürlich dann auch im Verhältnis zu China und ja natürlich dann auch Russland. Das ist ja so ein bisschen der Rattenschwanz. Daniel Friedrich Sturm, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Tschüss und schönen Tag.
Das wird heute wichtig.
Heute vor einem Jahr wurde die afghanische Hauptstadt Kabul innerhalb von nur wenigen Stunden von den Taliban eingenommen. Noch am selben Tag drangen die radikal-islamistischen Kämpfer in den Kabuler Präsidentenpalast ein und verkündeten ihren Sieg über den bisherigen demokratischen Staat. Seitdem hat sich in Afghanistan vieles gewandelt, vor allem für Kritiker der neuen Herrscher und für die Frauen im Land. Die Taliban selbst haben den heutigen 15. August hingegen zum nationalen Feiertag ausgerufen. Wie der Alltag für Frauen in diesem erneut radikal-konservativen Afghanistan heute aussieht, beschreibt Weltkorrespondentin Carolina Drüten.
Seit einem Jahr sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Und während sich für manche vielleicht gar nicht so viel geändert hat, zum Beispiel für Menschen auf dem Land, wo schon immer konservativere Regeln vorgeherrscht haben, ist für manche Frauen eine ganze Welt zusammengebrochen. Nämlich für die Frauen, die oft in den großen Städten, zum Beispiel in der Hauptstadt Kabul, gelebt haben, die zur Uni gegangen sind, die einen Beruf ergriffen haben, die Träume hatten, die ihr Leben gestalten wollten. Die Taliban verlangen mittlerweile von Frauen, sich voll zu verschleiern, also auch das Gesicht. Und Mädchen dürfen ab einem bestimmten Alter, also ab der 7. Klasse, nicht mehr zur Schule gehen. Und das sind Dinge, die die Menschen hier schon sehr schwer getroffen haben. Wir haben einige von den Frauen getroffen, die jetzt keinen Job mehr haben, die zu Hause sitzen, die sich was anderes vorgestellt hatten für sich und für ihr Land. Und das ist sehr bitter, diese Entwicklung hier vor Ort mit anzusehen.
Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Norwegen, wo er sich mit den Regierungschefs der 5 nordischen Staaten, also Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, treffen wird. Bei dem Treffen soll es vor allem um die Zusammenarbeit im Energiebereich sowie Sicherheitsfragen und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Im Anschluss an die Beratungen in großer Runde wird Scholz sich außerdem im Rahmen einer gemeinsamen Bootsfahrt bilateral mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre austauschen. Am frühen Nachmittag gibt es in Stuttgart einen Haftprüfungstermin zur U-Haft des Querdenken-Gründers Michael Ballweg. Die Anwälte des 47-Jährigen, der seit dem 29. Juni wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft sitzt, wollen bei dem Termin seine Freilassung erreichen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen Betrugs und Geldwäsche gegen Ballweg. Kurz vor dem Termin soll an der JVA zudem eine Demonstration von Unterstützern Ballwegs stattfinden. Das war es mit dem Kickoff Politik an diesem Montag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beuk. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem halten Sie meine Weltkollegen natürlich auch rund um die Uhr auf der Homepage und im TV auf dem aktuellen Stand der Dinge. Wir vom Podcast-Team freuen uns zudem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns für Lob und Kritik an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und überall da, wo es Podcasts gibt.